Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext, als Gotteswort für den heutigen Sonntag lesen wir miteinander Römer 6, die Verse 17 bis 23. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun gehorsam geworden seid von Herzen dem Vorbild der Lehre, welchem ihr übergeben seid. Befreit nun von der Sünde, seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich um der Schwachheit eures Fleisches willen. Denn wie ihr eure Glieder zum Dienst der Unreinigkeit und Ungerechtigkeit hingegeben habt zur Ungerechtigkeit, so gebt nun hin eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht, deren ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende derselben ist der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Tod ist der Sünde Sold, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, unser heutiges Gotteswort sagt uns, es gibt zwei Arten von Menschen. Das ist auch das Thema der Predigt. Zwei Arten von Menschen. Nur zwei. Tatsächlich könnten wir kritisch fragen, gibt es nicht viel mehr Männer und Frauen, Junge und Alte, Schwarze und Weiße, Gebildete und weniger Gebildete, Reiche und Arme, Friedliebende und Gewalttätige und so weiter und so fort. Gibt es nicht unzählige Arten von Menschen? Nein, sagt uns die Bibel, soweit es um die alles entscheidende Qualität, um das wesentliche Merkmal von Menschen geht, gibt es nur zwei Arten von Menschen. Nur zwei. Verlorene und Gerettete. Gottes Wort führt uns in diesen Versen sehr klar aus. Diese zwei Arten unterscheiden sich grundsätzlich in Bezug erstens auf ihren Zustand, zweitens im Blick auf ihr Leben und drittens im Blick auf ihr Ende, dem sie entgegengehen. Und das sind auch die drei Punkte der Predigt und wir beginnen, wie wir das so häufig tun, mit dem ersten. Also der erste Punkt, zwei Arten des menschlichen Zustands. Wir könnten auch sagen, der menschlichen Befindlichkeit. In welchem Zustand befindet sich ein Mensch? Ganz persönlich gefragt, in welchem Zustand befinde ich mich? Gottes Wort sagt, es gibt zwei Arten des Zustands, in dem wir uns befinden können. Im ersten befinden sich von Natur aus alle Menschen. Auch die Christen in Rom, an die Paulus hier schreibt, haben sich ursprünglich in diesem ersten Zustand befunden. Paulus schreibt in Vers 17, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Seit dem Sündenfall lebt jeder Mensch als Knecht, man könnte auch übersetzen als Sklave der Sünde. Getrennt von Gott. Das Paradies, der Garten Eden, war ja nicht vor allem der Ort, an dem einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Es war vor allem der Ort der Gottesnähe. Es war der Ort, an dem der Mensch in unmittelbarer Gemeinschaft und Begegnung mit Gott lebte. Durch die Sünde aber hat sich der Mensch von Gott getrennt. Er wurde aus dem Garten Eden, aus der Gemeinschaft mit Gott vertrieben. Und seither wird jeder Mensch von Natur aus außerhalb der Gemeinschaft mit Gott geboren. In Epheser 2, die Verse 1 bis 3, sagt uns Gottes Wort, wir alle sind Kinder des Zorns von Natur. Eine ganz interessante Aussage, Kinder des Zorns von Natur. Das griechische Wort für Natur an dieser Stelle benennt unsere natürliche Beschaffenheit, unsere Wesensart. Das heißt, es gehört seit dem Sündenfall zum Wesen des Menschen, dass er unter dem Zorn Gottes steht, Kind des Zornes ist. Das ist sein normaler Zustand vom Augenblick der Empfängnis an. Wenn wir uns im Herbst der Frage zuwenden, werden kommen Kinder in die Hölle, dann muss diese Tatsache mit im Blick sein, wirft ein wichtiges Licht auf die ganze Diskussion. Ihr seht, das wird eine ganz spannende Geschichte sein. Ich will da euch den Mund schon ein bisschen wässrig machen auf dieses Thema. Alle Menschen sind von Natur aus Verlorene, ohne jede Ausnahme. Alle Menschen sind von Natur aus Verlorene, ohne jede Ausnahme. Liebe Geschwister, diese Tatsache ist entsetzlich. Sie ist so hart und brutal, dass die meisten Menschen sie verständlicherweise nicht wahrhaben wollen. Und haben wir in der Tat je etwas Schrecklicheres gehört als diese Tatsache, dass Menschen Sklaven der Sünde sind? Solche, die mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele der Sünde, ja letztlich dem Urheber der Sünde, nämlich Satan, verfallen sind. Und das ist deshalb so entsetzlich, es gilt ja auch für unsere nächsten Angehörigen und Freunde. Da fragen sich viele, sollte mein Ehemann, den ich so sehr liebe, der noch nicht zu Jesus gehört, wirklich verloren sein? Meine Frau, meine Kinder, meine Geschwister, meine Eltern, meine Großeltern und Freunde, all die Menschen, die ich liebe, die mir so viel bedeuten, sollten die ganz und gar in der Hand Satans und damit ewig verloren sein, weil sie nicht zu Jesus gehören? Dieser Gedanke ist so schrecklich, dass die meisten davor die Augen verschließen. Man stellt fest, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Verdrängung nennt man das in der Psychologie, aber Verdrängung löst keine Probleme. Und es gibt daran schlechterdings nichts zu verharmlosen und zu beschönigen. Diese Tatsache ist in der Bibel durchgängig bezeugt in aller Klarheit. Das deutlichste Zeugnis dafür hängt hier vorn in unserer Kirche wie in fast jeder christlichen Kirche. Das Kreuz. Das Kreuz ist zum einen Zeichen der Liebe Gottes, aber das Kreuz ist eben auch Zeugnis dafür, wie real, wie wirklich, wie entsetzlich unsere Verlorenheit ist. Wie sehr wir von Natur aus unter dem Zorn Gottes stehen. So real, dass Jesus kommen musste, um diesen Zorn am Kreuz auf sich zu nehmen. Verdrängen hilft also nicht. Gewiss, wir müssen uns auch nicht mit Problemen belasten, an denen wir nichts ändern können. Ich muss mir nicht jeden Tag alle Gräueltaten dieser Erde vor Augen führen. Das würde eine normale Seele auf die Dauer gar nicht aushalten können. Aber da, wo wir was ändern können, da ist es wichtig, dass wir das Problem sehen und ernst nehmen. Denn dann kann aus einem Verlorenen ein Suchender werden. Das ist zwar immer noch ein Verlorener, denn ein Suchender hat das Ziel ja noch nicht erreicht. Er hat das Heil noch nicht ergriffen. Aber es ist immerhin ein Verlorener, der versucht, aus seiner Verlorenheit zu entrinnen. Und das ist gut, wenn jemand auf der Suche ist. Da ist der Geist Gottes schon am Werk. Da hat Gott schon angefangen zu handeln. Da sind schon viele Gebete erhört worden. Denn das ist da die entscheidende Frage, dass ein Mensch anfängt zu suchen und sich zu fragen, wie kann ich aus dem Zustand der Verlorenheit herauskommen. Die Antwort auf diese Frage gibt uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das haben wir ja als Lesung gehört. Ihm wurde eines Tages bewusst, dass er nicht mehr im Haus des Vaters ist. Der Volksmund sagt, der Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. So auch hier. Der verlorene Sohn erkannte, dass er nicht mehr im Haus des Vaters ist, sondern am Trog der Schweine. Was er für die große Freiheit gehalten hatte, war in Wirklichkeit sein Ruin. Er hatte sein Leben auf den Nullpunkt heruntergewirtschaftet. Und liebe Geschwister, das ist genau das, wo der Mensch hinkommt ohne Gott. Jeder Mensch. Auf den Nullpunkt. Es muss nicht der materielle Nullpunkt sein. Der ist auch beim verlorenen Sohn im übertragenen Sinne zu sehen. Ums Geld, ums Essen und Trinken geht's nicht. Es geht um den inneren Nullpunkt, den geistlichen Nullpunkt. Und der verlorene Sohn erkannte, ich bin mit meinem Leben ganz unten. Und da fasst er in seinem Herzen einen Entschluss. Den einzig richtigen, den er in dieser Situation fassen konnte. Er sagte, ja, ich will wieder heim und zu meinem Vater gehen. Ihm ging auf einmal auf, entschuldigt, wenn ich das so sage, was bin ich eigentlich für ein Trottel? Was tue ich eigentlich an diesem Ort fern von meinem Vater? So fern von dem Ort, an den ich eigentlich hingehöre. Meine Heimat ist doch ganz woanders. Nichts wie hin zum Vater, zu dem ich gehöre. Und ich möchte auch heute einladen, wer zu dieser Gruppe der Suchenden gehört, lass dich versöhnen mit Gott. Wenn im Auto die Öllampe aufleuchtet, dann wissen wir, Alarmstufe rot. Mit jedem Meter, den ich jetzt noch weiterfahre, kann der Motor im Eimer sein. Ich werde deshalb so schnell wie möglich Öl nachfüllen und bis dahin am besten keinen Meter mehr fahren. Das ist ganz logisch, denn wer will schon mit Gewalt den Motor seines Autos ruinieren? Wenn uns die Erkenntnis unserer Verlorenheit aufleuchtet, dann ist genauso klar, was wir tun sollten. Wir sollten möglichst keinen Tag mehr leben, ohne Jesus unser Leben in die Hände gelegt zu haben. Dass wir ihm unsere Sünde bekennen, seine Vergebung annehmen und sagen, Herr, sei du nun der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld und ich danke, dass ich zu dir gehören darf. Das ist doch ganz logisch, denn wer will schon mit Gewalt sein Leben ruinieren? Wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben, dann sind wir nicht mehr Verlorene. Dann sind wir auch nicht mehr suchende Verlorene. Dann sind wir Gerettete. Dann sind wir solche, denen die Sünde vergeben ist. Paulus schreibt in Vers 18, befreit von der Sünde, seid ihr nun Knechte der Gerechtigkeit geworden. Es ist hochinteressant, an dieser Stelle einmal die Wortfamilie des griechischen Begriffs für Gerechtigkeit anzusehen. Das Verb, also das Tu-Wort, heißt richten. Das Adjektiv, also das Wie-Wort, heißt dann gerecht. In dem Zusammenhang sehen wir die Bedeutung. Gerecht ist jemand, dem man im Gericht kein unrechtes Tun nachweisen kann. Und liebe Geschwister, das ist eine unglaubliche Aussage. Mancher Straftäter kommt im Gericht davon, weil man ihm nicht unzweifelhaft seine Schandtaten nachweisen konnte. Und bei uns gilt normalerweise der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Wir reden hier aber vom vollkommenen und irrtumslosen Gericht Gottes. Und liebe Geschwister, es ist so großartig, wenn wir zu Jesus gehören, dann kann uns in diesem vollkommenen und irrtumslosen Gericht Gottes kein einziges unrechtes Tun nachgewiesen werden. Nichts, was uns vor Gott zu Recht verklagen könnte. Wie kann das sein? Jeder von uns weiß, dass wir Tag für Tag Dinge tun, mit denen wir vor Gott nicht bestehen können. Des Rätsels Lösung, Jesus hat all unser unrechtes Tun auf sich genommen und ans Kreuz von Golgatha getragen. Dort hat er die Strafe für mein ganzes Unrecht stellvertretend erlitten. Und jetzt findet man an denen, die zu Jesus gehören, nichts Unrechtes mehr. Selbst Gott findet in seinem Gericht an uns nichts Unrechtes mehr, weil Jesus es vollkommen auf sich und von uns weggenommen hat. Denn, da sagt Paulus in den Versen vorher, in Vers 6, unser alter Mensch wurde mit Jesus gekreuzigt. Aber den alten Menschen mit seiner Ungerechtigkeit, der mit Jesus gekreuzigt wurde, den gibt's jetzt vor Gott gar nicht mehr. Wenn ein Mensch für sich annimmt, was Jesus am Kreuz getan hat, dann ist er von der Schuld, der Sünde befreit, ganz und gar. Allerdings sagt Gottes Wort dann auch, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist immer noch derselbe Vers 6. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Unserem neuen Zustand soll dann auch unser neues Leben entsprechen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, zwei Arten zu leben. Wir haben gesehen, es gibt Verlorene und es gibt Gerettete. Es gibt Knechte der Sünde und Knechte der Gerechtigkeit. Es gibt solche, die gern und ohne Skrupel fern von Gott leben und sich nicht um ihn kümmern. Und es gibt solche, die vor allem eins möchten, nah bei Gott leben und ihm mit ihrem Leben die Ehre geben. Deshalb beachten sie seine Gebote und sie wissen, der Segen Gottes, der mir durch die Nähe zu Gott zufließt, ist das Wichtigste, was ich überhaupt haben kann. Und dieser unterschiedlichen Erkenntnis und Einstellung entspricht dann auch ein ganz verschiedenes Leben. Über das Leben der Verlorenen sagt Gottes Wort, Vers 19, ihr habt eure Glieder zum Dienst der Unreinigkeit und der Gesetzlosigkeit hingegeben, zur Gesetzlosigkeit. Elberfelder übersetzt so ganz wörtlich, Luther hat freier übersetzt und hat statt Gesetzlosigkeit gesagt Ungerechtigkeit. Ist nicht ganz wörtlich, aber es ist dieselbe Medaille, nur von einer anderen Seite betrachtet, denn wer gesetzlos handelt, der handelt ja gegen das Recht und lebt also vor Gott in Ungerechtigkeit. Entsprechend sagen die Verse 19 und 20, denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von Gerechtigkeit. Das ist auch eine Art von Freiheit. Ich dachte, eine interessante Formulierung, gell? Freiheit klingt so positiv. Paulus verwendet diesen Begriff frei an dieser Stelle ganz negativ. Ihr wart frei von Gerechtigkeit. Das ist eine sehr unheilvolle Freiheit. Denn vor Gott kann nur bestehen, wer gerecht ist. Der Verlorene aber, der fern von Gott lebt, ist frei von Gerechtigkeit. Das Entscheidende fehlt ihm. Und zwar im doppelten Sinne, er ist frei von eigener Gerechtigkeit, denn er lebt ja nicht nach dem Willen Gottes, sondern nach seinem eigenen und tut damit, was vor Gott unrecht ist. Und zweitens ist er frei von der Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Denn er hat das Heil in Jesus nicht für sich persönlich angenommen. Frei von Gerechtigkeit, liebe Geschwister, können übrigens auch äußerlich ganz fromme Menschen und regelmäßige Kirchgänger sein, wenn sie ihr Vertrauen nicht auf Gottes Erbarmen setzen, sondern auf ihre eigene fromme Leistung. Und die reicht auch bei der edelsten Gesinnung und beim äußerlich frömmsten Leben niemals aus. Und diesem alten Leben hält Paulus dann entgegen, jetzt, nämlich nachdem sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, seid ihr nicht mehr von der Gerechtigkeit frei, sondern von der Sünde. Umgekehrt seid ihr jetzt nicht mehr Knechte der Sünde, sondern Knechte Gottes und der Gerechtigkeit. Und als solche gebt ihr nun eure Glieder hin zum Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Denn das ist so ein typischer Paulussatz. Unglaublich dicht in der Aussage, also es lohnt sich vielleicht auch mal heute Mittag nochmal den ganzen Abschnitt zu lesen. Der ist sehr dicht, aber wenn man sieht, dann merkt man Vers für Vers, wenn man das System mal erkannt hat, wie Paulus ganz genau diese beiden Dinge Vers für Vers gegenüberstellt. Und hier eben das neue Leben. So gebt nun hin eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. So soll unser neues Leben als Gerettete aussehen. Was ist damit gemeint? Das griechische Wort für heilig, das sind diese mehreren Genitive, Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung, worum geht es dabei? Das griechische Wort für heilig benennt ja das, was zu Gott gehört. Und deshalb sind wir ja auch alle Heilige. Und deshalb verwerfen wir zu Recht die römisch-katholische Heiligenverehrung und Heiligenlehre, weil die meint, nur bestimmte Menschen wären Heilige, aber wir alle sind Heilige, wenn wir zu Jesus gehören. Weil der Begriff heilig, das benennt, was zu Gott gehört. Heiligung können wir deshalb auch wiedergeben, die Formulierung zur Heiligung ist die Aufforderung, führt euer Leben so, dass man sieht, dass ihr zu Gott gehört. Und dann ist es automatisch auch ein Dienst der Gerechtigkeit. Denn wer zu Gott gehört, der tut, was Gott gesagt hat. Der tut, was seinem Willen entspricht und was damit vor Gott gerecht ist. Man könnte unheimlich viel zu diesem Punkt sagen. Ich will es heute bei dieser Grundaussage belassen. Unser ganzes Leben als Gerettete soll unter der Frage stehen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Dass wir nicht mehr nach unserem Willen leben, sondern nach Gottes Willen. Als Gerettete können wir das tatsächlich. Denn in Jesus haben wir nicht nur die Verheißung eines neuen ewigen Lebens, in Jesus haben wir auch die Kraft eines neuen Lebens, hier auf dieser Erde. Das ist der ganze Inhalt dieses Kapitel 6 im Römerbrief, dass Paulus das betont und den Römern einhämmert, den Christen da in Rom, ihr seid nicht mehr Knechte der Sünde. Ihr seid der Sünde, das heißt dem alten Leben gestorben. Und damit seid ihr hier und heute fähig zu einem neuen, zu einem anderen Leben. Wir haben keine Ausrede mehr, so nach dem Motto, ich konnte nicht anders. Da ist halt meine alte Natur über mich gekommen. Es passiert schon, es passiert mir auch, wahrscheinlich jeden Tag ein paar Mal, dass meine alte Natur über mich kommt. Aber das ist keine Entschuldigung. In Jesus hätte ich auch anders gekonnt. Wir fassen zusammen, es gibt zwei Arten des Zustands, in dem sich die Menschen befinden. Sie sind entweder Verlorene oder Gerettete. Entsprechend gibt es zwei Arten des Lebens, das sie führen, als Knechte der Sünde oder als Knechte Gottes, als Knechte der Gerechtigkeit, wie Paulus sagt, die jetzt tun, was Gott gefällt. Und am Ende erreichen beide ein unterschiedliches Ziel. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt, zwei Arten des Endes. In Luzern steht eine beeindruckende alte Holzbrücke. Es ist die Kapellbrücke, das Wahrzeichen der Stadt Luzern. Diese Brücke wurde 1365 erbaut und ist die älteste und die zweitlängste überdachte Holzbrücke Europas. Also ein richtiges Kulturdenkmal. Eine Besonderheit dieser Brücke sind die 158 Bilder, die zwischen den mächtigen Balken unter dem Dach der Brücke hängen. Sind bemalte Holztafeln, die stellen hauptsächlich Szenen der Geschichte Luzerns dar, aber auch einige Berufe. Und unter diesen Bildern ist eins, das den Beruf des Advokaten zeigt, des Rechtsanwalts. Und darunter steht, was man hier nur mit Mühe lesen kann, wer ganz scharfe Augen hat, na selbst ich kann es von hier, auf dem Beamer kommt es noch schwächer raus. Da unten steht es, vor Gericht bin ich ein Advokat, mach manchen krummen Handel grad, kann doch nit gewinnen, dass ich frei de jure vom Tod selig sei. Um diese letzten zwei Zeilen geht's. Kann doch nicht gewinnen, dass ich frei de jure vom Tod ledig sei. Der Mann, der das formuliert hat unter diesem Bild, der wusste, was in unseren Tagen viele nicht mehr wissen. Er wusste, dass er de jure dem Tod verfallen ist. Das ist hochinteressant. Er wusste nicht nur, dass er unaufhaltsam dem Tod entgegengeht. Das weiß jeder von uns. Das weiß auch jeder Weltmensch. Aber dieser Mensch wusste, dass das de jure geschieht. De jure ist lateinisch und heißt von Rechts wegen. Dieser Mann wusste, dass er von Rechts wegen zum Tod verurteilt ist. Dass er von Rechts wegen den Tod verdient hat. Denn der Tod, sagt uns Gottes Wort hier, ist der gerechte Lohn für unsere Sünde. Von Rechts wegen ist deshalb jeder Mensch dem Tod verfallen. Gegen diese Verurteilung können wir keine Berufung einlegen. Selbst der klügste Advokat und Rechtsverdreher, der sonst manchen krummen Handel grad macht, ist ja auch interessant, gell, die Gegenüberstellung. Der verfügt über mancherlei juristische Tricks und Kniffe, mit denen er sich im Leben so durchmogeln kann. Manchen krummen Handel grad zu machen weiß, aber hier ist er machtlos, hier kann er nicht gewinnen, dass ich frei de jure vom Tod ledig sei. Jeder Mensch ist von Rechts wegen des Todes. Das nennt Paulus das Ende, das der Mensch ohne Gott erreicht. Und er fragt die Christen in Rom im Blick auf ihr Leben, als sie noch Verlorene waren, als sie noch nicht zu Jesus gehörten, was hattet ihr damals für Frucht, deren ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende derselben ist der Tod. Das griechische Wort, das hier in der Regel mit Ende übersetzt ist, heißt zugleich Ziel. Beide Bedeutungen schwingen in diesem griechischen Wort immer mit, denn es meint nicht einfach Ende im Sinne von ex aus finito, es meint ein Ende im Sinne von Vollendung. Ein Leben oder auch sonst irgendein Vorgang erreicht am Ende das Ziel, das seinem Wesen entspricht. Ein Leben ohne Gott findet seine Vollendung in einer Zukunft ohne Gott. Genau das meint ja der Begriff Tod. Tod ist in der Bibel nicht das Auslöschen der Existenz. Tod ist das ewige Dahinvegetieren fern von Gott. Tod ist dort, wo Gott nicht ist. Denn da, wo Gott ist, da ist Leben, Freude und Fülle. Das Leben eines Verlorenen also geht zielstrebig dem Tod entgegen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nun kommen wir noch zum letzten Vers, Vers 23. Der macht da eine ganz wichtige Unterscheidung, die ich auch farblich hervorgehoben habe. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Im Blick auf den Tod redet die Bibel von Lohn. Lohn ist das, was wir verdienen. Sagt auch das griechische Wort ganz einfach. Der Sold zum Beispiel, den ein Soldat bekommt, überhaupt das Gehalt, der Lohn. Das ist der Tod. Niemand von uns verdient etwas anderes als den Tod. Im Blick auf das ewige Leben aber redet die Bibel nicht vom Lohn. Eigentlich ist der Gedanke ja parallel aufgebaut. Aber ewiges Leben verdienen wir nicht. Keiner. Jesus allein hat es verdient durch seinen vollkommenen Gehorsam. Schuldlos, ohne Sünde. Und er hat es für uns verdient durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Wir können ewiges Leben nicht verdienen. Wir können es nur geschenkt bekommen. Die Gnadengabe, das, was Gott uns aus Gnade schenkt, ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gerettet sein ist Gabe, nicht Verdienst. Das ist die frohe Botschaft der Bibel, Evangelium, dass wir dann de jure, von Rechts wegen zwar zunächst dem Tod verfallen sind, dann aber auch de jure, ebenfalls von Rechts wegen, vom Tod errettet werden. Wie? In Christus Jesus, unserem Herrn. Weil Jesus für unsere Sünde bezahlt hat. Damit sind wir von Rechts wegen frei von der Sünde und damit auch vom Tod. Wer zu Jesus gehört, hat das Leben. Gott möge es schenken, dass wir alle, jeder einzelne von uns heute Morgen, der da ist, mit Gewissheit sagen kann, ich bin de jure von Rechts wegen vom Tod ledig. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich gehöre zu Jesus, ich bin ein Kind Gottes und ich weiß, mein Ziel ist das ewige Leben beim himmlischen Vater. Amen.